Willkommen zu 1776, dem USA-Podcast mit Nicoletta Cimino.
Und mit dem Peter Hossli. Heute reden wir, ihr habt es vielleicht schon erraten, über Fußball oder wie die Engländer sagen, «the beautiful game».
Weil heute fährt die Fußball-WM an und die findet statt in Kanada, in Mexiko und vor allem in den USA. Und es wird schon bald abpfiffen. Mexiko, einer von diesen drei Gastgebern, wird im Aztekenstadion in Mexico City, Südafrika, empfangen.
Die USA sind ja ein Land, wo man oft von sagt, die kommen nicht so draus bei Fußball, das ist nichts, die verstehen nichts von Soccer, wie sie sagen. Fußball spiele nicht so eine grosse Rolle. Aber stimmt das wirklich? Dann wollen wir in dieser Episode nachgehen.
Und ohne viel zu vorwegnehmen, es stimmt eben wirklich nicht. Die USA sind ein Fußballland.
Mhm. Vielleicht zuerst ein paar Eckdaten zu Fußball und zu dieser Fußball-WM. Man kann sagen, es ist die grösste Weltmeisterschaft aller Zeiten mit insgesamt 48 Mannschaften, die 104 Spiele austragen. Es gibt 16 Austragungsorten, 11 eben in den USA, also das wichtigste Land sind die USA. Dann gibt es 3 in Mexiko und dann noch 2 in Kanada mit Toronto und Vancouver.
Unser Eröffnungsspiel findet, wie gesagt, das findet in Mexico City statt, Mexiko gegen Südafrika. Und das Finale, das ist in New York oder genauer in New Jersey, nämlich im MetLife Stadium, wo man jetzt kurzfristig umtauft hat in New York, New Jersey Stadium.
Und auch schon das ist eigentlich, für einen New Yorker geht ja das gar nicht, dass man irgendetwas in New Jersey zu New York tut. Übrigens, eben, also das Stadion, das du jetzt gerade gesagt hast, das befindet sich in den sogenannten Meadowlands. Das ist etwa eine halbe Stunde von Manhattan entfernt mit dem Auto. Und jetzt vielleicht haben gewisse von euch die Fernsehserie «The Sopranos» geschaut. Oder kann man sagen, die Titelsequenz, die spielt immer dort, wo das Stadion steht und wo eben das Finale und 7 andere Spiele vorher noch werden stattfinden.
Also mitten im Mafia-Quartier von New York.
Also nirgendwo.
Im Niemandsland findet das Finale statt. Und wer dort mal war, der weiss, es ist tatsächlich ein Niemandsland. Was auch klar ist, wenn dann der Ball mal rollt, dann geht es nur noch um Fußball. Aber im Vorfeld von der WM, da ist schon über sehr vieles diskutiert worden, zum Beispiel die sehr hohen Ticketpreise.
Genau, und man hat es können lesen in verschiedenen Medien, angeblich sollen immer noch 180'000 Tickets nicht verkauft worden sein. Jetzt muss man sagen, das fängt jetzt heute Abend an und 180'000 Tickets sollen noch nicht verkauft worden sein. Das hat eben zum Beispiel die Financial Times berichtet und es gibt Portale, die jetzt schon warnen vor einer WM vor leeren Rängen.
Ja, also ich habe diese Meldung auch gesehen und ich habe den Titel gesehen, WM vor leeren Rängen. Und ich meine, das ist wirklich geradezu grotesk, weil im Verkauf kommen 6,5 Millionen Billet. Und wenn man jetzt tatsächlich 180'000 nicht könnte verkaufen, dann sind das 2,7%. Das heisst, es ist eine Auslastung von 97% und jedes Kino und jeder Hotelier wäre froh über so eine Auslastung. Also das ist wirklich ein bisschen Fake News, was man da verbreitet.
Mm-hmm. Also eigentlich, du sagst, es ist eigentlich ein grosser Erfolg, die Tickets, die sie verkauft wurden. Man muss ja auch sagen, es gibt jetzt wirklich Spiele, die jetzt vielleicht nicht eine wahnsinnige Hitze und nicht ein grosser Publikumsrenner. Es gibt so Paarungen, die so mässig attraktiv sind. Es hat Mannschaften dabei, wie zum Beispiel Jordanien, Usbekistan, Irak oder Curaçao. Jetzt, ich will niemanden beleidigen, aber ich glaube jetzt nicht, dass das die wahnsinnigen Publikumsmagnete sind. Ich hoffe jetzt, dass ich nach diesem Podcast nicht gecancelt werde von allen Jordanier, Usbeken, Iraker und Menschen von Curaçao. Aber ja, also eben, es ist sicher ein Erlebnis, aber es ist jetzt sicher nicht die Spiele, die am meisten ziehen.
Also ich schaue natürlich jedes Spiel von Usbekistan. Warum? Weil sie einen italienischen Trainer haben, nämlich den Cannavaro. Also Usbekistan ist neben Ancelotti mein Zweitlieblingsteam. Was man ja schon auch muss sagen, Ich meine, ein Spiel wie Schweiz gegen Katar, wo am 13. Juni stattfindet in San Francisco, also das wird auch nicht wirklich ein grosser Hit, weil ausser die Schweizer und die paar Kataris, die es in den USA gibt, glaube ich nicht, dass das auf so grosses Interesse wird. Insofern sind jetzt die 180'000, die nicht verkauften Billette wirklich ein Erfolg.
Also jetzt warte mal, vielleicht wird es der total Knüller. Es hat es immer wieder gegeben, dass es so Underdogs dann schlussendlich auch ein bisschen zum Publikumsliebling werden. Also jetzt, man hat ja viel eben über die Verwässerung von der Qualität geredet im Vorfeld. Man kann aber auch sagen, dass eigentlich der FIFA-Präsident Gianni Infantino den Fußball einfach noch globaler machen will, als er es eh schon ist und dass ihm das mit dieser WM gelungen ist.
Also seine Kritiker würden natürlich entgegen, er ist einfach auf Stimmenfang, oder? Weil er möchte wieder gewählt werden als FIFA-Präsident und da ist er natürlich auch auf die Länder, eben, wir haben vorher ein paar genannt, Jordanien, Usbekistan, Irak, Iran, wo eben...
Curaçao,
wo es eben sonst nicht würden schaffen an die WM. Da ist er natürlich auf die Stimmen angewiesen und wenn die an der WM stattfinden, das ist klar, die sind ihm dankbar, aber man muss bei aller Kritik schon auch sagen, indem er das Feld ausgeweitet hat, hat er den Fußball halt auch internationaler gemacht und es ist echt so ein bisschen europäische Arroganz, wenn wir meinen, wir sagen die Einzigen, die Fußball spielen können.
Mhm. Damit kommen wir eigentlich auch zu einem von den wichtigen Themen von diesem Podcast, nämlich zu den USA und zu ihrer Einstellung zu Fußball. Man kann vielleicht sagen, das Land ist generell richtig sportverrückt. Also Sport ist sehr, sehr wichtig. Aber wir zu Europa glauben eben, dass es das Fußball eigentlich hinter American Football, hinter Basketball, Eishockey und so weiter, Baseball, dass eben da der Fußball immer noch so ein bisschen ein Schattendasein tut, fristen.
Also mit dem Klischee habe ich eigentlich mein ganzes Leben verbracht. Ich habe immer gehört, dass diese Sportarten viel grösser sind in den USA als eben der Fußball. Aber das ist mittlerweile überholt und das zeigen Umfragen, aber eben auch Zuschauerzahlen. Also der Fußball ist jetzt beliebter als Eishockey und sogar Baseball. Und das stimmt eben nicht nur bei den Amateuren. Mhm. Das hat immer geheissen, an den amerikanischen Universitäten wird geshootet und nachher hört man auf. Es gibt Profiligen, die funktionieren und es gibt das eben nicht nur bei den Männern, sondern die amerikanischen Frauen haben eine sehr starke Fußballliga.
Also das hat man ja gesehen, auch, dass man das Gefühl hatte, dass die amerikanischen Frauen viel weiter schon sind, dass das amerikanische Frauenfußball extrem gepusht wird, schon vor 10 Jahren, 15 Jahren, wo dann auch Europa langsam hat aufgeholt. Und aus all diesen Gründen kann man auch sagen, dass es wirklich auch Experten gibt, Fußball-Expertinnen und Experten, die die USA als Fußballland der Zukunft sehen. Vielleicht nicht sportlich, aber vor allem kommerziell.
Da hast du völlig recht. Also seit der letzten Fußball-WM in den USA 1994, wir mögen uns erinnern, es gibt keinen zweiten George Breggi und nachher haben die Amerikaner gerade ein Goal gemacht, ebenfalls mit einem Freistoff, ist wirklich sehr vieles passiert. Damals hat es ein paar gescheiterte Versuche gegeben, eine Profiliga zu machen. Es hat New York Cosmos gegeben mit dem Pelé und dem Beckenbauer. Aber das hat nie wirklich funktioniert. Und heute hat MLS, also das ist die oberste amerikanische Liga, 30 Profiklubs, und zwar 27 in den USA und 3 in Kanada.
Ja, und in den vergangenen Jahren haben Superstars die Liga zu einem Ereignis gemacht. Denken hier an David Beckham, aber auch Zlatan Ibrahimovic, Thomas Müller und natürlich kommt mir in Sinn der Lionel Messi, was der hat gemacht, oder, in Miami. Die haben dafür gesorgt, dass der Sport wirklich ein Zuschauermagnet ist worden. Bei Atlanta United gibt es im Schnitt über 40'000 Zuschauer pro Spiel und über einen Vertrag mit Apple TV werden die Spiele auch übertragen. Und eben die Einschaltquoten steigen. Also da ist etwas richtige Fahrt gekommen in den letzten Jahren. Und Fußball ist in den USA wirklich so ein bisschen ein neuer Liebling.
Also wenn man denkt, 40'000 Zuschauer, Zuschauerinnen im Schnitt, das hat kein Schweizer Verein. Ja. Und es gibt auch viele andere europäische Ligen, die grossen wie Deutschland, Frankreich und England natürlich ausgenommen, wo so etwas erreichen. Ebenfalls sehr populär in den USA ist die Frauenliga. Sie besteht aus 16 Teams und dort kommen im Schnitt 10'000 Zuschauerinnen und Zuschauer sind in diesen Stadien. Und ich meine, es ist wirklich ein bisschen traurig, wenn man das Frauenspiel in der Schweiz anschaut. Das sind ein paar hundert. Und da muss man schon sagen, da ist die USA uns Europäer einiges voraus.
Jetzt kann man aber auch sagen, oder? Die USA, wir haben es gesagt, der Fußball ist ein Boom, aber es gibt Orte in den USA, wo der Fußball ganz eine besondere Bedeutung hat. Dann gibt es sicher Orte, wo er jetzt nicht so wichtig ist, aber eben eine besondere Bedeutung. Zum Beispiel, du bist an zwei von solchen Orten vor kurzem gesehen als Reporter. Das ist zum einen die Grenzregion in Kalifornien und Mexiko und natürlich die Stadt, wo man sagt, das ist eigentlich fast Europa, New York.
Also die Grenzregion zwischen den USA und Mexiko ist sehr speziell. Also dort ist, kann man sagen, dass der Fußball eigentlich das Verbindende ist in einer Region, wo es sehr strikte Grenzen gibt. Mhm. Nämlich die Grenze, die wirklich sehr schwer bewacht ist, eine von der härtesten Grenzen von der Welt, also oder in der westlichen Hemisphäre. Und dort gibt es sehr viele Fußballvereine, und zwar zwei auf beiden Seiten, zwei Männer, zwei Frauen. Es gibt Fußballer, die hin und her gehen und auf beiden Seiten spielen. Und etwas vom Spannendsten ist, dass die Amerikaner eine Kultur exportiert haben nach Mexiko, nämlich das sogenannte Tailgating. Das ist, wenn man vor einem Fußballspiel mit dem Auto vor einem Stadion parkiert und dort eigentlich stundenlang feiern und kochen und essen und Musik hören. Und das ist eine sehr amerikanische Tradition. Und Cholos, das ist das Team von Tijuana, hat die Tradition übernommen. Das ist das einzige Team in Mexiko. Und spannend ist, die Leute, die an das Spiel gehen, sind Mexikaner, die in den USA leben. Also da findet wirklich über den Fußball eine sehr starke Verbindung statt.
Ist das auch etwas, das Familien anzieht? Oder hast du jetzt, als du auf Reportage warst, vor allem Männer gesehen, die irgendwie sich, wo eben an die Fußballspiele gehen?
Es gehen sehr viele Frauen und Kinder mit an die Fußballspiele. Mir hat zum Beispiel jemand erzählt, er sei in Stuttgart, das ist ein Mexikaner, der mir das erzählt hat, er sei in Stuttgart gewesen und das habe ich ihn richtig irritiert, weil dort es fast nur Männer an diesen Spielen gehabt. Es sei ausgeartet, man hat viel zu viel Alkohol getrunken. Und da in Mexiko ist das wirklich eine Party gewesen. Und es ist dann auch spannend gewesen, was die erzählt haben über die Fußball-WM. Weil viele von denen haben zwei Pässe. Sie sind zum Teil in den USA auf die Welt gekommen, gehen zurück nach Mexiko. Und sie sind eigentlich bei dieser WM ein bisschen vorbei. Also sie unterstützen die Amerikaner und natürlich unterstützen die Mexikaner.
Jetzt weiss man ja, dass die Situation an der Grenze nicht immer entspannt ist. Da gibt es auch angespannte Lagen. Ist der Fußball in dem Sinn auch vielleicht ein Weg, wie man eben auch Gemeinsamkeiten feiern kann? Oder ist das jetzt ein bisschen romantisch überhöht?
Ich meine, der Fußball mit den Leuten, die ich geredet habe, haben mir alle gesagt, das ist ein bisschen ein Ventil. Weil wenn man auf der anderen Seite schaut, also auf der amerikanischen Seite, in San Diego oder in Chula Vista, dort gibt es sehr viele Fußballplätze und sehr viele Leute spielen Fußball. Und auch das sind oft Amerikaner mit einem mexikanischen Hintergrund. Und die haben mir erzählt, sie gehen zwischen den beiden Ländern immer hin und her. Ich habe zum Beispiel einen 8-jährigen Bub getroffen und der spielt sowohl in einem amerikanischen Verein wie in einem mexikanischen Verein. Und die haben mir alle erzählt, natürlich ist es schwierig, über Grenzen zu gehen, aber die haben die richtigen Papiere und der Fußball sagt eigentlich das, was die beiden Kulturen verbinden.
Und wenn man jetzt die andere Stadt, wo Fußball enorm wichtig ist, wenn wir jetzt von der reden, New York, man kann ein bisschen sagen, ein bisschen deine Heimatstadt, wir haben dort schon x-mal gesehen, wie Leute überall spielen, wo man spielen kann, sei das irgendwo auf einem Rasen oder auch auf diesen speziellen Fußballplätzen. Es ist wirklich immer besetzt, oder? Also New York ist eine riesen Fußballstadt.
Also ich sage jetzt etwas, was die Leute in London und in Mailand und vielleicht auch in München wird schockieren. Ich würde sagen, New York ist die Welthauptstadt vom Fußball. Das ist gar keine Frage. Und zwar, weil das die internationalste Stadt ist von der Welt. Dort hat es Menschen aus über 200 Ländern. Und eigentlich jedes Land hat ihre eigene Fußballbar. Man kann rund um die Uhr kann man Fußball schauen. Die Fernsehsender übertragen das. Das war noch nicht vor 30 Jahren, aber das ist heute so. Und dann, wie du das gesagt hast, es wird sehr viel Fußball gespielt. Also es gibt städtische Fußballplätze, die sind von morgen um 6 Uhr bis am Morgen um 1 sind die offen und die sind immer voll. Dort wird rund um die Tour gespielt und man hat dann zu gewissen Zeitpunkt spielen die Araber und dann spielen die Leute aus der Karibik und dann spielen die Europäer und dann spielen alle miteinander. Und der Fußball ist wirklich das, was die Stadt so ein bisschen in Bewegung hält. Und vielleicht noch der dritte und der letzte Punkt. Es gibt auch im Grossraum New York mehrere Profi-Clubs. Und zwar auch wieder von den Frauen und von den Männern. Und im Gegensatz zu Zürich kommt der New York FC kommt jetzt auch ein neues, kleines, herziges Fußballstadion über.
Da gibt es keine Beschwerden wegen Schattenwurf, Mensch, in New York.
Nein, man hat das auch ganz bewusst gemacht, oder? Weil vor 20, 30 Jahren haben die Fußballclubs noch in diesen grossen Footballstadien gespielt. 80.000 Plätze hat es dort gehabt. Und jetzt hat man so kleine Stadien gebaut, intime Orte. Dort hat es 20, vielleicht 30.000 Plätze. Und das erzeugt natürlich die grosse Begeisterung. Und weil die Infrastruktur in den letzten Jahren in den USA gekommen ist, glaube ich auch, dass die Experten, die sagen, dass die USA Zukunft ist vom Fußball, dass die recht haben.
Jetzt, das klingt alles sehr gut, aber ich werde noch zwei kritische Punkte einwerfen. Zum einen, wir wissen, die Lebenskosten in New York sind enorm hoch und ich weiss gar nicht, ob sich irgendein Durchschnitt New Yorker ein Ticket an dieser WM leisten kann. Zweitens frage ich mich schon, wenn man sieht, wenn mal irgendetwas ein bisschen mehr ist, wie das ganze Transportsystem irgendwie gegen den Anschlag kommt und jetzt muss man in das New Jersey über und die Leute werden ja nicht in New Jersey landen, sondern sehr wahrscheinlich in New York sein, weil das natürlich einfach auch ein bisschen die lustigere Gegend ist. Und dann frage ich mich dann schon, ja, heute irgendjemand gesehen auf LinkedIn einen Limousinenunternehmer in New York, der hat gefunden, weißt du, tut doch jetzt schon eure Limousinen charten an dem Tag, wo ihr das Spiel wollt, weil dort wird nichts gehen. Die Metros werden nicht funktionieren, alles ist überfordert.
Also ich möchte dann sehen, ob der Limousinendriver bis vor Stadion ankommt, weil man hat eigentlich alle Autozugänge dorthin gesperrt. Mhm. Was das Problem ist, ist, dass New Jersey Transit, also das öffentliche Verkehrsmittel, die haben Preise von, glaube ich, etwa $13 auf über $100 für eine Fahrt zum Stadion erhöht. Und es ist tatsächlich so, dass es wahnsinnig viel Wucher gibt. Ich habe einen Fußballtrainer, einen 75-Jährigen kennengelernt, der seit 55 Jahren dort junge Fußballer ausbildet. Ein wahnsinnig toller Typ, der Stan Harmon. Und der hat mir gesagt, niemand von seinen Kids wird sich können leisten, so einen Fußballmatch zu gehen. Aber er werde auf dem Fußballplatz in Central Brooklyn werde er eine grosse Leinwand aufstellen und dann wird man gemeinsam die Match schauen. Also, die Party wird stattfinden in den USA. Aber es ist eindeutig, dass nur die reichen Leute den Match schauen oder die Match schauen.
Jetzt werde ich noch etwas am Schluss ansprechen, weil wir können nicht über die Fußball-WM reden, ohne über diesen Punkt zu reden. Die Beziehung zwischen Gianni Infantino, also dem FIFA-Präsident, und dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Ich muss sagen, also je nach Standpunkt ist man da jeweils empört oder amüsiert. Ich muss mich manchmal fast ein bisschen, wie soll ich sagen, fremdschämen, wenn ich sehe, der Gianni Infantino hat eine sehr, wie soll ich sagen, sorglose Art, quasi seine Verehrung von Donald Trump zu zeigen, inwiefern das kalkuliert ist oder ehrlich, wobei, ich glaube, da ist so ein bisschen eine Bromance entstanden. Also eben, die Verbindung, dann noch der Friedenspreis, den er Donald Trump an, so einer, an einem Anlass hat gegeben, der FIFA-Friedenspreis. Ja, also, wenn man es nett will sagen, kann man sagen, hey, der macht das genau richtig. Die Verbindung ist ein riesen Glücksfall für die FIFA. Der macht eigentlich alles korrekt. Wie siehst du das?
Ja, also da haben sich sicher zwei gefunden, die wirklich gut zueinander passen. Man kann wahrscheinlich beim Gianni Infantino schon sagen, das hat etwas Opportunistisches, weil er braucht den Donald Trump. Ich meine, die FIFA will wie immer die beste WM aller Zeiten organisieren und für das braucht er letztendlich den Goodwill von Donald Trump. Aus der Sicht von Gianni Infantino habe ich ein gewisses Verständnis für das, weil sein Ziel ist ja, den Fußball grösser zu machen. Und es ist schon erstaunlich, dass er eigentlich immer dabei ist. Also wenn der Donald Trump nach Saudi-Arabien reist, dann ist der Infantino im Saal. Bei der Inauguration von Donald Trump ist der Infantino dabei gewesen. Oder wenn es zu Friedensverhandlungen kommt um Gaza, ist der Infantino dabei. Und er tut eigentlich das weiterführen, wo der Sepp Blatter angefangen hat. Er möchte quasi etwas Verbindendes machen mit dem Fußball. Das sieht nicht sehr sympathisch aus. Das muss ich oft, also, das ist ganz klar. Aber letztendlich kann man sagen, der Zweck heiligt die Mittel.
Ja, aber jetzt Friedensverhandlungen. Was hat dort der FIFA-Präsident zu tun?
Gut, der Sepp Blatter hat schon gesagt, dass der Fußball letztendlich das Instrument ist, das Frieden bringen könnte. Weil, wenn zwei Mädchen einen Ball finden, und sie haben Schuhe an oder auch barfuß und sie können laufen, dann fangen sie an zu schutten. Und mich berührt das immer, wenn es Fußballspiel gibt zwischen verfeindeten Nationen und die schiessen Goal statt Raketen.
Also, das war jetzt eine hoffnungsvolle Schlusspoete von dir. Und ich tue euch jetzt die Hoffnung weitertragen, weil heute Abend fängt das grosse Fest an. Wie gesagt, wir zwei sind ein bisschen verweist in dieser ganzen Geschichte, weil Italien nicht dabei ist. Aber du hast immerhin den Ancelotti und ich habe noch die Argentinier, wo man kann sagen, sie sind fast ein bisschen Italiener. Entschuldigung, Argentinien. Ja, also eben, ich freue mich auf die Fußball-WM. Ich werde die Spiele auch schauen. Und wir werden sehen in den nächsten Jahren, wie das weitergeht mit dem Fußball, mit dem Soccer in den USA.
Und gell, in 4 Jahren werden wir wieder Weltmeister.
Absolut, das ist gar keine Diskussion.
Kein Zweifel.
Da können wir jetzt mit unseren Zuhörern auch eine Wette abschließen. Wir zwei sagen, in 4 Jahren wird Italien Weltmeister.
Ganz genau. Nicoletta, tschüss.
Ciao.